Hier ziehen jetzt alle an einem Strang, titelt der Paritätische in seiner Pressemitteilung zur Gründung des Paritätischen Qualitätsnetzes Nordhessen, die gestern stattfand. Bei Stadtzeit Kassel und Kassel-Zeitung am Mikro Harold Becker, Geschäftsführer der Regionalgeschäftsstelle Kassel des Paritätischen Hessen. Herr Becker, der Strang, an dem Sie gemeinsam ziehen, liegt hoffentlich niemandem um den Hals.
Das will ich doch meinen. Da fällt mir eine Geschichte ein, die Geschichte vom Huhn und dem Schwein. Hier geht es ja bei diesem Netzwerk um Kooperation und Huhn und Schwein treffen sich und Huhn fragt das Schwein, wie sieht's aus, wollen wir nicht kooperieren? Und das Schwein sagt, klar, kooperieren, habe ich von gehört, da liegt die Zukunft. Da sagt das Huhn, ich schlage vor, wir bieten an, Ei auf Schinken. Und da sagt das Schwein, klasse, gute Idee, Ei auf Schinken. Da bestellt das Huhn den Metzger. Da sagt das Schwein, so war das aber nicht gemeint, dabei gehe ich ja drauf. Da sagt das Huhn, ja, bei Kooperationen geht immer einer drauf. Diese Geschichte zeigt, wie es nicht sein soll und wie es auch in unserem Netzwerk nicht ist. Es geht genau um das Gegenteil. Es geht darum, dass die großen Organisationen die kleinen und die mittleren unterstützen und dass Kooperation dazu dient, dass jetzt in diesem Falle die paritätische Vielfalt der Angebote im Bereich der Hilfen für Menschen mit Behinderungen erhalten bleiben kann. Das ist das wesentliche Ziel der Kooperation, im Interesse der Kundinnen und Kunden natürlich, dass sie Wahlmöglichkeiten haben und in allen Ecken dieses doch relativ großen Nordhessens Ansprechpartner finden und Antworten auf ihre Fragen bekommen können.
Wer sind denn jetzt ganz konkret die Institutionen, die in diesem Rahmen kooperieren, also die sich jetzt zu diesem Netzwerk zusammengeschlossen haben?
Zunächst sind es 7 Organisationen aus dem Bereich der Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Das sind ziemlich große, das Lebenshilfewerk in Waldeck-Frankenberg oder die Kasseler Sozialgruppe, aber auch mittlere wie der Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter oder die Sozialstation im Bereich ambulante Dienste, aha, oder kleine auch wie die Lebenshilfe in Kassel. Das ist so eine Auswahl. Perspektivisch werden noch weitere Organisationen aus dem Bereich der Behindertenhilfe dazukommen und dann wird sich aber das Netzwerk auch ausweiten in andere Bereiche, die Altenhilfe, die Kinder- und Jugendhilfe. Kooperationen nicht nur innerhalb eines Fachbereichs, sondern Kooperationen auch über die Grenzen des eigenen Fachbereichs hinaus.
Könnte man das als eine Art Pilotprojekt begreifen, jetzt erstmal, wo Sie das üben an diesem konkreten Beispiel?
Ja, so ist es. So sieht es auch der Vorstand des Paritätischen, der auch Ressourcen zur Verfügung stellt für die Entwicklung dieses Netzwerkes. Für ihn ist es, ja, sage ich mal so hochtrabend, die Abteilung Forschung und Entwicklung oder ein Moment von Forschung und Entwicklung, dass hier Strukturen experimentiert werden, die möglicherweise zukünftiges Zusammenarbeiten paritätischer Organisationen im sozialen Bereich vorwegnehmen. Dass wir hier schauen, wie müssen wir uns organisieren, damit wir in 5, in 10 Jahren den Herausforderungen gut gewachsen sind.
Wie regt man die einzelnen Institutionen, die ja erstmal immer für sich gearbeitet haben und die ja auch erstmal in einer eigenen wirtschaftlichen Verantwortung stehen, dazu an, eventuell ja auch Kunden abzugeben, vielleicht an andere Träger, die es besser können, weil das beinhaltet ja auch die Arbeit im Netzwerk, wenn ich das richtig verstehe.
Diese Anregung ist der Nutzen, den Sie selber an anderer Stelle davon haben. Dass Sie sehen, dass diese Haltung, die bislang da war, ich gebe dem Kunden das Beste, was ich habe, das wird ja abgelöst dadurch, ich gebe dem Kunden das Beste, was die paritätischen Organisationen in Nordhessen haben. Und wir setzen ja noch einen drauf, um das mal flapsig auszudrücken. Wir schauen ja auch bei der Konkurrenz, was in Nordhessen überhaupt die beste Lösung ist. Also nicht nur die paritätischen Organisationen sind da einbezogen, sondern alle, auch die Konkurrenz. Und davon versprechen wir uns, dass wir mit einem solchen Image und mit einer solchen Haltung langfristig das Vertrauen der Kundinnen und Kunden gewinnen und dass jede Organisation auf diese Weise Nutzen von der Umsetzung dieser Haltung hat. Mhm. Die Entwicklung des Paritätischen zu der Marke in Nordhessen, das ist so das Ziel. Und das dann konkret abgeleitet, dann sicherlich die Organisation Nutzen haben können, zum Beispiel dergestalt, dass wenn jetzt neue Bedarfe auftauchen, da war es in der Vergangenheit so, dass das nicht nur eine Organisation festgestellt hat. Das haben dann immer zwei, drei oder sogar vier festgestellt und haben dann angefangen, ein Produkt zu entwickeln. Die kamen dann oft zeitgleich an den Markt, aber der Markt war noch nicht so entwickelt, dass jetzt zwei, drei oder vier Organisationen dieses Produkt kostendeckend hätten fahren können. Sie haben es dann manchmal wirklich alle vier wieder eingestellt und der Bedarf konnte überhaupt nicht befriedigt werden. Jetzt wird innerhalb des Netzwerkes abgesprochen, hier gibt es einen neuen Bedarf. Wer ist am ehesten in der Lage, mit den wenigsten Ressourcen die größte Wirkung für die Kunden zu erzielen? Und der entwickelt dann dieses neue Produkt. Mhm. Und das sind so die Vereinbarungen, die wir getroffen haben, die jetzt erstmal die Organisationen ja hoffnungsvoll stimmen, dass sie einen Nutzen davon haben. Das ist ja erstmal eine Investition in die Zukunft. Und wie es sich dann entwickeln wird, das werden wir in den nächsten 2 bis 3 Jahren sehen. Und wenn es nicht funktioniert, aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt noch nicht kenne, im Moment spricht alles dafür, dass es funktioniert, wenn es nicht funktionieren sollte, werden wir das Projekt einstellen.
Also Ihnen geht es darum, ich zitiere die Pressemeldung von gestern, für einen Kunden ein spezifisches Leistungspaket zusammenzustellen, das zu ihm passt. Grundsätzliches Ziel ist, die beste Lösung im Interesse des Kunden zu finden. Können Sie ein konkretes Beispiel machen für unsere Hörer, dass man mal sagt, wo spielt sich das mal ganz konkret ab an einer Lebenssituation beispielsweise?
Gestern hat es ein Verantwortlicher aus der Organisation Lebenshilfe Kassel geschildert. Ich greife dieses Beispiel einfach auf. Die Lebenshilfe Kassel bietet Jugendarbeit an für behinderte Jugendliche. Das ist ziemlich unbekannt. Wenn jetzt ein behinderter Jugendliche Lust hat, sich mit Gleichbetroffenen zu treffen und sich auszutauschen und mit denen auch mal was zu machen und nicht immer nur der Behinderte in einer Gruppe Nichtbehinderter zu sein, dann wird es jetzt möglich sein, ein solches Anliegen über dieses Netzwerk so bekannt zu machen, dass dieser betroffene Jugendliche, egal wo er jetzt anfragt, innerhalb dieses Netzwerkes über die Organisation dieses Wissens, die sehr schnell die Antwort bekommt, dein Platz ist in der Lebenshilfe in Kassel. Dort gibt es Gruppen, dort gibt es Betroffene, die das gleiche Problem drückt. Und geh dorthin und schau, ob du dort dich wohlfühlst. Mhm. Und wenn wir sehen, dass das ein großer Bedarf ist, natürlich wird es jetzt für behinderte Jugendliche aus Waldeck-Frankenberg schwierig sein, immer nach Kassel zu kommen. Das gilt jetzt erstmal für diese Region. Dann ist das, was ich vorhin sagte, so eine Aufgabe des Netzwerkes dann auch in Waldeck-Frankenberg oder in Eschwege oder in Schwalmstadt, also wo auch immer Bedarf ist in Nordhessen, solche Angebote dann auch zu entwickeln.
Ja, vielleicht noch für unsere Hörer was Grundsätzliches zum Paritätischen. Also welche Aufgaben hat er? Man hört es immer wieder, ja, wir sind Mitglied im Paritätischen, also viele eingetragene Vereine, gemeinnützige Vereine haben das als Label auf ihren Kommunikationsunterlagen draufstehen. Also welche Philosophie verbindet diese Organisation und worin sehen Sie Ihre konkreten Aufgaben?
Der Paritätische ist ein sogenannter Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Er ist ein Dachverband und hier in Hessen haben wir die Besonderheit, dass er als Dachverband keine eigenen Einrichtungen betreibt, um nicht in Konkurrenz zu seinen Mitgliedsorganisationen zu treten. Wir sind also nur Sammelbecken für 800 rechtlich selbstständige und eigenständige und eigenverantwortliche Organisationen. Die sind gemeinnützig und als e.V. oder als gemeinnützige GmbH organisiert. Und wir sind für die Lobbyist, wir sind für die Berater und Unterstützer und wir sind diejenigen, die sie unterstützen in ihren Entwicklungen, je nachdem, in welchem Bereich sie sich bewegen und je nachdem, auf welchem Feld der sozialen Arbeit sie sich bewegen. Wir können sie unterstützen mit juristischem Sachverstand, mit fachlichem Sachverstand, mit organisationsentwicklerischem und beraterischem Know-how. Und ja, im Paritätischen sind die Organisationen versammelt, die sehr viel Wert darauf legen, dass sie ihren eigenen Ansatz unabhängig von Parteizugehörigkeit, von Religion oder sonstiger Ideologie verfolgen wollen. Und daher auch der Name paritätisch, das heißt gleich, aber nicht im Sinne von Gleichmacherei, sondern im Sinne von gleichwertig. Jede Organisation im Paritätischen hat auf der Mitgliederversammlung eine Stimme, ob es eine kleine Selbsthilfegruppe ist oder ein großer Verband mit Hunderten von Beschäftigten und Umsatzvolumen von zig Millionen Euro. Und da gilt dann dieses paritätische Solidarprinzip. Die Großen unterstützen die Kleinen, weil ein Gedanke der Großen, so etwas zu machen, ist halt der, dass sie gemerkt haben im Laufe der Jahrzehnte, den Paritätischen gibt es schon seit 1924, Innovationen, Neues und Entwicklung kommt immer aus kleinen Initiativen und nie aus großen hierarchischen starren Verbänden. Und deswegen ist diese erstmal ungleich scheinende Paarung von Großen und Kleinen, die gleichberechtigt in diesem Verband sind, dann doch zum Nutzen von allen.
Ja, jetzt, Sie sprechen selber vom Kunden, Sie sprechen von einer spezifischen, von spezifischen Leistungspaketen und Sie wollen sich zeitgemäß aufstellen. Also das ist so das klassische Unternehmenssprech, was wir jetzt oftmals in wirtschaftlichen Zusammenhängen hören. Gibt es in der sozialen Arbeit für Sie einen Widerspruch darin, sich sozusagen diesem unternehmerischen Denken halt auch jetzt verpflichtet zu fühlen? Das könnte man ja so interpretieren, dass Sie das jetzt tun.
Nein, ich sehe da keinen Widerspruch, aber das höre ich öfters. Ich kann auch die andere Sprech, gar keine Frage, die sozialpädagogische Sprech, um bei diesem Ausdruck zu bleiben. Ich habe mich in den letzten Jahren bewusst dafür entschieden, den anderen Sprachgebrauch zu benutzen, weil ich denke, dass die sozialen Organisationen noch in viel stärkerem Maße als bisher sich damit vertraut machen müssen, dass sie betriebswirtschaftlichen Kriterien folgend ihre Arbeit erbringen müssen. Und das muss nicht immer schlechter sein als das, was sie bislang kannten. Diese Anforderungen werden von außen an die sozialen Betriebe, und das sind ja auch Wirtschaftsbetriebe im sozialen Bereich, herangetragen. Und es gilt halt einfach immer so zu schauen, dass man sich betriebswirtschaftlich optimal ausrichtet einerseits, auf der anderen Seite aber auch immer noch das Besondere lebt, was diesen sozialen Bereich ausmacht, was auch die Gemeinnützigkeit ausmacht, dass man, ja, das geht zum Beispiel über das Einbinden von ehrenamtlichen Kräften in die Leistungserbringung für Arme, Alte, Kranke, Behinderte oder Kinder und Jugendliche. Das ist, dass man das Besondere des sozialen Engagements neben einer wirklich sehr klaren betriebswirtschaftlichen Orientierung auch pflegt. Dass man beide Seiten gleichberechtigt nebeneinander stehen hat. Und weil ich denke, dass im Moment der Schwerpunkt eher so im Bereich des Betriebswirtschaftlichen und der Entwicklung der Organisationen in diese Richtung zu sehen ist, habe ich mir auch diesen Sprachgebrauch ein wenig angeguckt.
Und wenn wir jetzt über die Perspektive sozialer Arbeit nachdenken, ist ein solches Netzwerk, wie Sie es jetzt gerade gegründet haben, für Sie eine Keimzelle dessen, wie soziale Arbeit sich in Zukunft organisieren kann und soll?
Ich denke ja, über Kooperation und Vernetzung wird viel geschrieben, viel geredet und wir als soziale Organisationen bekommen es auch oft vom Kostenträger oder vom Leistungsträger zu hören. Die Kassen sind leer, wir können euch nicht mit mehr Ressourcen ausstatten, kooperiert und vernetzt euch doch. Und da steckt dahinter, dass man annimmt, es werden damit Synergieeffekte erzielt, die es erübrigen, jetzt mehr Ressourcen in den jeweiligen Bereich hineinzugeben. Das ist nur zum Teil richtig. Nicht nur, es entsteht nicht Neues immer und in jedem Falle dadurch, dass man kooperiert. Es werden weiterhin nicht unerhebliche Ressourcen im Bereich der sozialen Arbeit benötigt. Und wir sind jetzt dabei, über Kooperation und Vernetzung, über diese wirklich sehr vertragsähnliche Vereinbarung der Zusammenarbeit, jetzt auch mal sehr genau die Erfolgsfaktoren von Kooperation und Vernetzung herauszuarbeiten. Darüber gibt es wenig zu lesen. Es gibt immer nur Aufforderungen und Begründungen, dass damit ein Extra erzielt werden kann, ein Mehr erzielt werden kann, dass Einsparungen vorgenommen werden können. Aber wie es genau funktioniert, darüber kann man sehr wenig nachlesen. Und deswegen ist es in der Tat ein Experiment und wir wollen das auch wissenschaftlich begleiten lassen. Wir haben Kontakte zur Hochschule hier, wir haben Kontakte zu einem Stiftungshochschul an der Lehrstuhl an der TU in Darmstadt aufgenommen. Und wollen wirklich eine fundierte Grundlage schaffen für zukünftige Zusammenarbeit sozialer Organisationen.
Das heißt, wenn diese Sachen wissenschaftlich begleitet werden, diese und von Experten aufgegriffen werden. Es gibt ja so eine, ich nenne es mal Gutachtenproblematik. Wir haben das hier in Kassel beim Langen Feld im politischen Bereich jetzt gerade ja erfahren, wie das so geht, wer der Auftraggeber ist und wer quasi die Musik bezahlt und dann auch Ergebnisse bekommt, die er möglicherweise so intendierte, sie zu bekommen. Wird es eine Art unabhängiger Untersuchung geben, wo Sie dann nach 2-3 Jahren Laufzeit wirklich sagen können, okay, das Projekt hat diesen und jenen Erfolg gezeitigt oder halt auch zu sagen, kritisch zu sagen, da müssen wir besser werden?
Wir sind noch in den Gesprächen. Es ist noch gar nicht beschlossen, in welcher Form jetzt diese Begleitung stattfindet. Und es ist auch nicht das Ziel dieser Begleitung, jetzt irgendetwas, was wir wollen, jetzt sozusagen, oder von, wo wir das Ergebnis schon haben, jetzt nur noch wissenschaftlich untermauern zu lassen, sondern das Ganze ist wirklich ergebnisoffen, wie ich es am Anfang gesagt habe. Wenn wir nach 2-3 Jahren feststellen sollten, was ich nicht glaube, das ist ein Holzweg, dann werden wir umkehren und müssen neue Überlegungen anstellen. Und dabei sollen uns auch jetzt die wissenschaftlichen Ressourcen nutzen. Die sind aufgefordert, uns sehr kritisch zu begleiten und möglichst frühzeitig Hinweise zu geben, wo Fallstricke lauern, wo Gefahren sind, wo Fehlentwicklungen denkbar sind. Und das können die, glaube ich, deswegen ganz gut, weil sie nicht drinstecken im System, in der Entwicklung, weil sie von außen drauf schauen und weil sie auch als Hochschullehrer jetzt Kenntnis haben über ähnliche Entwicklungen in anderen Bereichen und dass man da schauen kann, welche Erfahrungen wurden dort gemacht, dass wir nicht hier immer und in jedem Fall das Rad neu erfinden müssen und gleiche Erfahrungen nochmal machen müssen. Das sind so die Gründe, weswegen wir glauben, dass so eine Begleitung sehr sinnvoll ist.
Okay, Herr Becker, bis hierhin ganz herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen für Ihre neu zu gründenden Netzwerke, die noch dazu kommen, viel Erfolg.
Dankeschön.